NDR Info. Echo des Tages.
Herzlich willkommen, ich bin Frank Zirpins. Die Europäische Zentralbank hat den Schritt vollzogen. Für 60 Milliarden Euro will die EZB Anleihen der EU-Staaten ankaufen. Jeden Monat. Was bedeutet diese Maßnahme, massenhaft Geld auf den Markt zu werfen? Und wie kommt die Entscheidung in Brüssel an und bei den Spitzen der Wirtschaft, die gerade in Davos ihr Weltforum abhalten? Darüber gleich mehr und auch unser Kommentar ist zu diesem Thema. Außerdem berichten wir heute im Echo des Tages über die Festnahme zweier Syrien-Rückkehrer in Nordrhein-Westfalen, über die Lage in der Ukraine nach der Übereinkunft von gestern Abend, über die Zukunft von Pegida nach dem Bachmann-Rücktritt und über die Frage, ob gewaltbereite Hooligans eine kriminelle Vereinigung sind. Am Ende der Sendung informieren wir Sie über das Spiel des DHB-Teams bei der Handball-WM gegen Argentinien. Die Zinsen im Euroraum sind und bleiben auf einem absoluten Niedrigniveau. Doch die Wirtschaft kommt in vielen Ländern trotzdem nicht in Fahrt. Die Angst vor einer Deflation, vor sinkenden Preisen geht um. Wie in der kränkelnden Wirtschaft helfen? Die Europäische Zentralbank hat heute ihre Antwort auf diese Frage gegeben. Und es war die erwartete Antwort und es ist eine historische Antwort. Die quantitative Lockerung soll frisches Geld in den Markt bringen, Kredite erleichtern, den Konsum ankurbeln. Die Geldspritze für die europäische Wirtschaft ist massiv. 60 Milliarden Euro monatlich gehen in den Kauf von Anleihen. Das verkündete Notenbankchef Mario Draghi heute in Frankfurt. Judith Kösters war dabei.
Nach einem kurzen Vorgeplänkel fällt er dann der eine entscheidende, lange erwartete Satz.
First, it decided to launch an expanded asset purchase program.
Die EZB hat entschieden, ein breites Anleihenkaufprogramm zu starten, erklärt Draghi. Damit will die EZB Geld ins System pumpen, viel Geld. Das soll die zuletzt sehr niedrige Inflation im Euroraum anheizen. Zuletzt lag die Inflationsrate gar unter Null. Das schürt Ängste vor einer Deflation, einer sich selbst verstärkenden Wirtschaftskrise mit immer weiter fallenden Preisen. Um das zu verhindern, will die Zentralbank nun massenweise Anleihen kaufen. 60 Milliarden Euro jeden Monat, in erster Linie Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Und das bis mindestens September 2016, wenn nötig länger. Macht in Summe über 1 Billion Euro. Viele Zentralbankexperten halten diese Entscheidung für richtig. So auch Adalbert Winkler, Professor an der Frankfurt School of Finance and Management.
Die EZB verfehlt das Ziel Preisstabilität. Es ist ihr Mandat, Preisstabilität aufrechtzuerhalten. Das übliche Instrument, der Zins, ist ausgereizt und deswegen muss sie jetzt Staatsanleihen kaufen.
Gerade in Deutschland aber kritisieren viele das Programm. Jörg Krämer etwa, Chefvolkswirt der Commerzbank, hält das Programm für schädlich.
Das Risiko ist also, dass wir am Anfang bekommen eine Vermögensinflation, vielleicht sogar Übertreibung, spekulative Blasen, die dann platzen und für große Probleme sorgen können. Und irgendwann kann das Ganze auch zu einer klassischen Inflation führen, also zu höheren Verbraucherpreisen.
Eine große Sorge ist außerdem, sollten die gekauften Staatsanleihen ausfallen, weil die entsprechenden Länder pleite gehen, könnten hohe Verluste anfallen. Die EZB ist den Kritikern nun entgegengekommen, indem sie die Haftung für mögliche Verluste größtenteils bei den nationalen Zentralbanken der jeweiligen Länder belässt.
With regard to the sharing of hypothetical losses,
was die, wie Draghi betonte, rein hypothetischen Verluste angehe, die entstehen könnten, falls Staaten in der Eurozone tatsächlich pleite gehen sollten, so würden 80% der Risiken aus dem Staatsanleihenkaufprogramm bei den nationalen Notenbanken verbleiben. Nur die restlichen 20% der Risiken würden über die Eurozone hinweg gemeinsam getragen.
This implies that 20% of the additional asset purchases will be subject to a regime of risk sharing.
Mit diesem Schachzug ist der EZB nun offenbar gelungen, ihre Kritiker auch innerhalb des EZB-Rates größtenteils ins Boot zu holen. Man habe das Programm mit einer großen Mehrheit beschlossen, sagt Draghi.
Judith Kösters aus Frankfurt. Und es klang schon an in dem Bericht, zwar sind offenbar alle Mitglieder des EZB-Rates bei der Entscheidung mit im Boot, glücklich sind aber nicht alle. Gemischte Reaktionen gab es heute auch in Brüssel, etwa beim grünen Europaparlamentarier Sven Giegold.
Das Programm der Europäischen Zentralbank ist nicht richtig und trotzdem notwendig.
So kommentiert der grüne EU-Finanzexperte Giegold die Entscheidung Draghis und erläutert, notwendig sei das deshalb, weil die Zentralbank nun mal die niedrige Inflation damit bekämpfen müsse, dass sie Geld in den Kreislauf pumpe. Nicht richtig aber,
weil es eigentlich Aufgabe der Mitgliedsländer ist, die Wirtschaft in Europa wieder in Gang zu setzen. Und scheinheilig sind diejenigen, die jetzt die Europäische Zentralbank kritisieren.
Zu den Kritikern der EZB-Entscheidung gehören die Konservativen im EU-Parlament. Wenn es jetzt einfacher werde, an Geld zu gelangen, gerade für die Krisenländer wie Griechenland, dann werde es auch einfacher, sich dem Spardruck zu entziehen, so der allgemeine Tenor.
Und ich halte das für einen Irrweg, weil er auf Dauer die Zinsen niedrig hält, damit die Sparbemühungen nicht ausdrücklich gefördert werden, die Reformbemühungen stocken könnten.
Kritisiert der CDU-Wirtschaftsexperte Langen. Und der Vorsitzende der FDP im EU-Parlament Lambsdorff mahnt:
Es kann durchaus sein, dass sich jetzt einige Regierungen zurücklehnen und sagen, naja, frisches Geld von der EZB, da müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Aber ob es wirklich zu Wachstum in diesen Ländern kommen wird, wenn Reformen ausbleiben, steht auf einem völlig anderen Blatt. Ich glaube das nicht. Gerade Frankreich und Italien bleiben aufgerufen, mehr zu tun, wenn es darum geht, ihre Wirtschaft auf Vordermann zu bringen.
Dass die Europäische Zentralbank nun auf Einkaufstour geht und im großen Stil Staatsanleihen erwirbt, finden die Sozialdemokraten im EU-Parlament nicht nur richtig, sondern dringend notwendig.
Sie ist immer eingesprungen, wenn die europäische Politik ihren Job nicht gemacht hat.
Für die SPD wiederholt sich in gewisser Weise die Geschichte. Schon einmal sei es schließlich EZB-Chef Draghi gewesen, der für die Staatenlenker in der EU die Kohlen aus dem Feuer geholt habe, meinte SPD-Abgeordnete Bullmann.
Wenn er im Juli 2012 nicht gesagt hätte, was immer es kostet, die EZB wird den Euro sichern und retten. Wenn er diesen Satz nicht gesagt hätte, dann gäbe es heute keinen Euro mehr. Und die Politik muss endlich aufhören, sich auf der EZB auszuruhen.
Im Grunde sind es seit Jahren zwei Lager innerhalb der EU, die sich beständig über den richtigen Heilungsweg für den Patienten namens Euro streiten. Die einen sagen, nehmt Geld in die Hand, investiert endlich, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln. Die anderen sagen, wir dürfen jetzt nicht den Spardruck verringern, sonst verlieren die Krisenländer die Reformen aus dem Blick.
Kai Küstner mit den Reaktionen aus Brüssel. In Davos in der Schweiz findet derzeit das Weltwirtschaftsforum statt. Dort versammelt sich, wer in der Finanzwelt Rang und Namen hat. Die Bundesregierung darf also nicht fehlen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel zeigten sich wenig glücklich mit der Geldschwemme der EZB, wie Hans-Jürgen Maurus berichtet.
In Davos wurde die Entscheidung der Europäischen Zentralbank mit großer Spannung erwartet. Doch Bundeskanzlerin Merkel wies darauf hin, dass man der EZB nicht alleine die Entscheidungen über Wachstumsimpulse überlassen dürfe.
Sie darf nicht davon ablenken, dass die eigentlichen Wachstumsimpulse durch vernünftige Rahmenbedingungen durch die Politik gesetzt werden müssen und auch gesetzt werden können.
Soll heißen, die europäischen Staaten müssen ihre Hausaufgaben machen. Es gebe gute Ansätze, so die Kanzlerin, doch spiele der Zeitfaktor eine wichtige Rolle.
Wir haben ja viele Fortschritte in vielen Ländern, insbesondere in denen, die durch ein Programm gegangen sind. Wir haben Reformbemühungen und auch Reformanstrengungen in Italien. Ich sage endlich. Wir haben in Frankreich einen neuen, auf Wirtschaft ausgerichteten Kurs. Das ist eine gute Nachricht, denn mit jedem Tag, den die Anpassungsmechanismen und die Erlangung der Wettbewerbsfähigkeit auf sich warten lassen, ist es ein verlorener Tag für Arbeitslose in Europa.
Die Bundesregierung setzt nicht nur auf die Draghi-Panzerfaust, sondern auch auf Wirtschaftsimpulse durch den Juncker-Plan und die Gelder der EU-Bank, die konkrete Projekte umsetzen sollen. Bundeswirtschaftsminister Gabriel wies aber darauf hin:
Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Wachstumsinitiativen keine Konjunkturstrohfeuer sind, sondern in die Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents investiert wird, in die digitale Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung, in Energieeffizienz.
Die eigentliche hitzige Debatte über die geplante quantitative Lockerung fand auf einer Diskussion zwischen führenden amerikanischen Ökonomen und europäischen Finanzexperten statt. Wir sind alle für lockere Geldpolitik, so Harvard-Professor Lawrence Summers, doch das reicht nicht. Denn laut Summers wird die Wirkung des Draghi-Schubs wegen der niedrigen Zinsen geringer ausfallen als in den USA. Dazu der Seitenhieb, das deutsche Wirtschaftsmodell sei nicht auf andere EU-Staaten zu übertragen. IWF-Chefin Christine Lagarde lobte die Reformanstrengungen Spaniens, doch hier laufen die Gräben quer durch die Befürworter und Gegner der EZB-Strategie. Die EZB untergrabe die Anreize für eine nachhaltige Haushaltsdisziplin und Schuldenpolitik, giftete Dennis Snower, Chef des IFW-Instituts, und auch Ex-Bundesbankpräsident Axel Weber sieht den Draghi-Kurs und besonders den Ankauf von Staatsanleihen äußerst kritisch.
Hans-Jürgen Maurus. Und die EZB-Entscheidung, die beschäftigt uns jetzt auch in unserem Kommentar. Mehr als 1 Billion Euro steckt die Europäische Zentralbank also in den Kauf von Staatsanleihen und Privatanleihen. Ab März 19 Monate lang. Doch was bringt der Schritt? Investitionen und steigende Preise, wie von der EZB erhofft? Oder den Kollaps der deutschen Sparkultur, wie von Versicherern und Bankern hierzulande befürchtet? Wolfgang Otto kommentiert.
In der Europäischen Zentralbank spricht man jetzt Italienisch? Nicht wenige in Deutschland werden das denken angesichts der Billionensummen, die der italienische EZB-Chef Mario Draghi in die Wirtschaft pumpt. Jetzt werden auch noch massenhaft Staatsanleihen aufgekauft. Eine Einladung zum Schuldenmachen an Paris, Rom, Madrid und Athen. Da wird der Euro sehr bald so weich sein, wie die Lira es war. So die bange Befürchtung bei vielen. Kann sein, dass sie Recht behalten. Das Entscheidende ist aber, wenn sie Recht behalten, dann liegt das sicher nicht an Mario Draghi. Der tut nämlich nur das, was ein Notenbankchef zu tun hat. Er pumpt Geld in die Wirtschaft, wenn die abschmiert, und zieht es wieder raus, wenn die Wirtschaft angesprungen ist. So machen es alle Zentralbanken dieser Welt, und sie sind dabei nicht zimperlich. Ja, dann dürfen auch Schuldscheine von Unternehmen und Staaten aufgekauft werden. In den USA und Großbritannien hat das ganz gut geklappt in der letzten Krise. Ob die Geldschwemme üble Wirkungen zeitigt, ob sie überhaupt wirkt, das liegt nicht in der Hand des Notenbankpräsidenten. Darüber entscheiden die Regierungschefs der Eurostaaten. Wenn sie die vereinbarten Schuldengrenzen einfach missachten, ja dann ist der Staatsanleihenkauf wirklich der Auftakt zum fröhlichen Schuldenmachen. Wenn sich die Regierungen auf dem Geldpolster ausruhen und Reformen sein lassen, ja dann wird auch Draghis Gelddruckmaschine auf Dauer nicht helfen. Auch die Europäische Bankenunion muss vorangetrieben werden. Viele Kreditinstitute haben immer noch viel zu wenig Eigenkapital. Sie mit billigem Geld aus der Notenpresse zu päppeln, ist allenfalls für eine Übergangszeit akzeptabel. Das weiß auch Mario Draghi. Mehr Geld allein hilft eben nicht immer. Seit Jahren predigt er das den europäischen Regierungschefs. Bringt eure Wirtschaft in Schwung mit Reformen für bessere Ausbildung, bessere Verwaltung und wettbewerbsfähigere Unternehmen. Wenn der Plan gelingt, haben alle gewonnen. Allen voran die deutsche Exportindustrie. Sie profitiert von steigender Nachfrage aus Südeuropa und dem schwachen Euro. Und wem die Billionensummen, mit denen die EZB so um sich wirft, dann doch die Stimmung vermiesen, dem sei vielleicht geraten, stellen Sie sich einfach mal vor, wir Deutsche hätten unter diesen Bedingungen von heute noch die D-Mark. Es ginge uns wie den Schweizern, also dreckig. Wir sehnten uns nach einer schön weichen Währung. Und einer wie Draghi wäre uns wie ein Retter erschienen. Und vielleicht ist er das ja auch.
Wolfgang Otto kommentierte die Entscheidung der EZB, jeden Monat Anleihen für 60 Milliarden Euro zu kaufen. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Es ist jetzt 18.43 Uhr. Durchsuchungen, Festnahmen, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in Deutschland ein Schlag gegen Terrorverdächtige gelingt. Heute klickten bei zwei 26 und 27 Jahre alten Männern in Herford und Mönchengladbach die Handschellen. Die beiden Deutschen, so der Vorwurf der Bundesanwaltschaft, sollen in Syrien eine militärische Ausbildung absolviert haben. Paul Elmar Jöris mit den Einzelheiten.
Die Beamten der Spezialeinsatzkräfte kamen heute in den frühen Morgenstunden.
Ich habe nur einen lauten Knall gehört, viel Gebrüll. Davon sind mein Sohn und ich wach geworden, so um 6 rum war das und dann halt ein Riesenaufgebot.
Erzählt eine Nachbarin von Sebastian B. in Herford. Die Bundesanwaltschaft ließ heute in zwei nordrhein-westfälischen Städten zwei junge Männer festnehmen, die im Verdacht stehen, für den Islamischen Staat in Syrien gekämpft zu haben.
Es handelt sich um zwei Rückkehrer aus dem angeblichen Dschihad in Syrien. Der Vorwurf ist Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat,
erläutert der Düsseldorfer Innenminister Ralf Jäger. Im Jahr 2013 hatten sich die beiden Männer über die Türkei nach Syrien abgesetzt und sich zunächst dem Kampfverband von Aleppo angeschlossen. Diese Gruppe wurde dann später Teil der Terrororganisation Islamischer Staat. Der 27-jährige Sebastian B. aus Herford kehrte bereits im November 2013 nach Deutschland zurück, während Mustafa C. aus Mönchengladbach immer wieder nach Syrien zurückfuhr und erst im September letzten Jahres endgültig heimkehrte. Die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden hatten die beiden im Blick, obwohl sie ganz unauffällig in Deutschland lebten, wie eine Nachbarin erzählte.
Wenn ich ihn immer auf dem Flur getroffen habe, sehr netter Mann, hat immer freundlich gegrüßt. Ich kann da jetzt nichts Nachteiliges sagen. dass ich jetzt sagen würde, da ist was aufgefallen. Gar nicht.
Die beiden nordrhein-westfälischen Islamisten sind typisch für zurückgekehrte Dschihadisten. In Syrien oder im Irak wurden sie an Waffen ausgebildet und durch die Kämpfe, an denen sie teilgenommen hatten, verroht. Wenn in den letzten Tagen immer wieder die Polizei radikale Islamisten festnahm, liegt das zum einen daran, dass die Sicherheitsbehörden sie in den zurückliegenden Monaten aufwendig observiert hatten und Beweise gegen sie sammeln konnten. Hinzu kommt, dass die islamistische Szene durch die Anschläge in Paris motiviert wurde und zu Aktionen entschlossen scheint. Dieser Aktionismus bleibt den Behörden nicht verborgen.
Paul Elmar Jöris. Polizeiliche Maßnahmen gegen Heimkehrer aus dem syrisch-irakischen Kriegsgebiet, das ist eine Möglichkeit, die Ausweitung der Kampfzone auf europäische Städte zu verhindern. Doch wer keine neuen Triebe will, der muss die Wurzel ausgraben. In London berieten heute Mitglieder der Koalition gegen das Terrorkalifat Islamischer Staat, wie sie die Dschihadisten weiter in die Defensive drängen wollen. Unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt hat das Treffen beobachtet.
Der Kampf gegen den Terror des Islamischen Staats ist noch nicht zu Ende. Er hat gerade erst begonnen. So das Fazit der Konferenz von US-Außenminister John Kerry. Immerhin, so Kerry, die Koalition mache Fortschritte.
Now obviously there is a tremendous amount of work that is already underway.
Die Koalition leistet großartige Arbeit. In den vergangenen Monaten konnten die Terrormilizen im Irak nicht nur gebremst, sondern in einigen Fällen sogar zurückgeschlagen werden.
And in some cases reversed.
Bislang habe es 2000 Luftschläge gegen Stellungen des Islamischen Staats gegeben. 700 Quadratkilometer seien von der Koalition zurückerobert worden. Kerry sagte aber auch, der IS-Terror sei längst nicht mehr auf Syrien und Irak begrenzt. Der IS sei zu einer globalen Gefahr geworden, auch für die Bürger in den Ländern der Koalition. Es gehe deshalb darum, den Zustrom von ausländischen Kämpfern zu stoppen und sie bei ihrer Rückkehr zu überwachen. Der britische Außenminister Philip Hammond sagte dazu, die heutige Konferenz hat die Entschlossenheit der Koalition bekräftigt, den Islamischen Staat und seine Ideologie zu bekämpfen, nicht nur im Irak oder Syrien, sondern überall. Die Teilnehmer lobten ausdrücklich die türkische Regierung. Sie versuche alles, um dem Grenzverkehr von mutmaßlichen Kämpfern Herr zu werden. Der irakische Regierungschef Haider al-Abadi forderte die Koalition auf, sein Land nicht allein zu lassen und die Unterstützung zu verstärken. So brauchten die irakischen Truppen noch mehr Waffen, um erfolgreich gegen die Terroristen kämpfen zu können. Die Aufrüstung der irakischen Truppen koste viel Geld, Geld, das seine Regierung nicht habe. Der Ölpreis, von dem unsere Einnahmen zu 85% abhängen, ist innerhalb eines Jahres um 40% gefallen. Ich habe unseren Partnern gesagt, das sei ein Desaster für uns. Und sie haben zugesagt, dass es ein Programm zur Unterstützung unserer Wirtschaft geben wird. Es ging den Teilnehmern darum, heute ein Signal der Zuversicht auszusenden, auch für die Menschen in der Region. John Kerry versicherte, die Hilfe würde nicht aufhören, wenn die IS-Kämpfer zurückgeschlagen seien. Die Koalition werde danach auch beim Wiederaufbau helfen, beim Aufbau der Infrastruktur in den verwüsteten Gebieten und weiter humanitäre Unterstützung, vor allem für Frauen und Kinder leisten, die besonders unter dem IS-Terror zu leiden hätten.
Aus London der Bericht von Jens-Peter Marquardt. Eine Nacht währte die Hoffnung auf Fortschritte in der Lösung der Ukraine-Krise. Heute zerriss ein Blutbad in Donetsk die aufkeimende Hoffnung. An einer Bushaltestelle schlug eine Granate ein. Mindestens 7 Menschen verloren ihr Leben. Noch ist unklar, wer die Granate abgefeuert hat. Beide Seiten beschuldigen wie gewohnt einander. Klar ist aber, beide Seiten werden Vergeltung üben. Aus Kiew, Jan Palukat.
Schläge, Tritte und Beschimpfungen für einen Offizier der ukrainischen Armee. Die Separatisten in Donetsk führten heute gleich mehrfach Kriegsgefangene einer aggressiven Öffentlichkeit vor und an den Ort des blutigen Geschehens im Süden der Stadt, wo eine Granate oder ein anderes Geschoss an einer Bushaltestelle explodiert war und laut OSZE 7 Zivilisten in den Tod gerissen hatte. Während wie immer beide Kriegsparteien schnell damit waren, die jeweils andere Seite der Tat zu bezichtigen, kursierten selbst in prorussischen Medien unterschiedliche Versionen darüber, was genau passiert war. So meldete der prorussische Kanal Live News noch im Laufband, es habe sich um den Einschlag einer Gradrakete gehandelt. Prompt widersprach der Reporter vor Ort. Ich muss Sie korrigieren, das war kein Mehrfachraketenwerfer, das war ein Mörser. Es gab drei Explosionen, zwei sind bis 30 Meter von hier explodiert. Da hinten stand eine Straßenbahn, die ebenfalls von Sprengteilen getroffen wurde. Es war ein eher kleines Kaliber und wenn man all diese Dinge betrachtet, muss man davon ausgehen, es war ein Rollkommando. Der schiere Ort des blutigen Geschehens hatte die pro-russischen Separatisten in gewisse Erklärungsnot gebracht. Im Stadtteil Leninski, relativ weit entfernt von der eigentlichen Kampflinie. Zu weit, um von der ukrainischen Artillerie überhaupt erreicht werden zu können, wie die Regierung in Kiew alsbald behauptete. Und während Rebellenchef Sachatschenko noch am Morgen von einem Artilleriegeschoss gesprochen hatte, kursierte nun auch in ihm nahestehenden Medien der Bericht vom angeblichen ukrainischen Rollkommando, das von einem Transporter aus direkt gefeuert habe und deren Insassen inzwischen verhaftet worden seien. Die neutrale OSZE hat den Schauplatz untersucht. Eine erste Einschätzung wurde noch für den Abend erwartet. Derweil wurde auch an der eigentlichen Frontlinie weiter erbittert gekämpft. Der Kommandeur einer freiwilligen Einheit, die unweit des Donetsker Flughafens steht, sagt, der Krieg wird noch lange dauern. Man hätte schon längst das Kriegsrecht ausrufen müssen. Das hier ist kein Antiterroreinsatz, wie es immer heißt, sondern ein Krieg schlimmer als in Tschetschenien. Berichte auch in ukrainischen Medien, wonach die ukrainischen Streitkräfte den symbolträchtigen Donetsker Flughafen in der Nacht unter hohen Verlusten geräumt hätten, dementierte die Kiewer Militärführung teilweise. Zwar seien 10 Soldaten gefallen und weitere verwundet und gefangen genommen worden, dennoch halte man weiter Teile des Flughafens, die Kämpfe um ihn gingen weiter. Ein Präsidentenberater teilte derweil mit, dass der Flughafen selbst inzwischen vollständig zerstört sei.
Jan Paluk hat über den traurigen Alltag in der Ukraine. Wir gehen nach Deutschland. Der Fall sorgte für Aufsehen. An einem Montagabend vor 2 Wochen wurde in Dresden der eritreische Flüchtling Khaled I. ermordet. Die Polizei ermittelte zögerlich. Verdächtigungen gegen die montäglichen Demonstranten standen im Raum. Nun ist die Tat aufgeklärt. Oliver Riebel berichtet.
Gegen einen Mitbewohner und Landsmann des 20-jährigen Mannes aus Eritrea sei Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden, sagte Jan Hille von der Staatsanwaltschaft Dresden. Der Asylbewerber war tot am Hintereingang eines Hauses in einem Dresdner Plattenbaugebiet gefunden worden. Zunächst hatten die Polizeibeamten vor Ort kein Zeichen von Gewalteinwirkung erkennen können. Eine Obduktion ergab später jedoch, dass Khaled durch mehrere Messerstiche gestorben war. Der Tod des jungen Mannes hatte überregional für Aufsehen gesorgt. Er ist, soweit bekannt, an einem Montagabend gestorben. Insbesondere in der linken Szene waren Spekulationen laut geworden, die seinen Tod in Zusammenhang mit einer Demonstration der islamkritischen Pegida-Bewegung brachten, die am selben Abend in Dresden stattgefunden hatte. In Dresden, Leipzig, Berlin und auch an anderen Orten waren Gedenkveranstaltungen für Khaled abgehalten worden. Nun hat ein Mitbewohner zugegeben, dass ein Streit unter den jungen Männern über die Haushaltsführung eskaliert sei, was zu der Tat geführt habe. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten Spuren auf der mutmaßlichen Tatwaffe gesichert, die schließlich zu der Festnahme des Tatverdächtigen führten. Weitere Hintergründe sind zurzeit noch nicht bekannt.
Kein Zusammenhang hier also mit den islamkritischen Demonstrationen, doch die sorgen weiter für Aufregung. Die Gewalt von Demonstranten und Gegendemonstranten gestern Abend bei der Legida-Demonstration in Leipzig und den Kundgebungen dagegen ist eskaliert. Und Leipzigs Bürgermeister Jung zeigte sich heute besorgt über die Gewaltbereitschaft, die sich auf den Straßen seiner Stadt breit gemacht hat. Für künftige Demonstrationen sollen wohl schärfere Auflagen gelten. Bei Pegida in Dresden, da hat man sich heute vor allem mit Zukunftssorgen befasst, nachdem Mitgründer Lutz Bachmann gestern seinen Rücktritt erklärt hatte. Und auch die Berliner Politik debattiert, ob die Bewegung jetzt ein bisschen mehr als Gesprächspartner taugt. Thorsten Huhn.
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen warnte davor, sich von dem Rückzug Bachmanns aus der ersten Reihe in Dresden blenden zu lassen. Pegida bleibe eine rassistische Veranstaltung. Auch ihre Parteifreundin Katrin Göring-Eckardt glaubt nicht, dass sich durch Bachmanns Rücktritt etwas ändert.
Der Rücktritt von Lutz Bachmann ist jedenfalls nicht die Abkehr von Fremdenfeindlichkeit. Das ist nicht die Abkehr von Nazi-Parolen, die auf diesen Demonstrationen getragen werden, gerade gestern in Leipzig wieder. Und das ist nicht die Abkehr von einer Politik, die ausgrenzen und abschotten will. Und wenn sich diese Pegida-Bewegung tatsächlich neu erfinden will, dann muss sie damit komplett aufräumen.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag ist nicht grundsätzlich gegen Gespräche mit Pegida-Demonstranten. Aber diese müssten auch wirklich dazu bereit sein.
Bei Leuten, die nicht reden wollen oder die meinen, reden bedeutet, dass man dann macht, was sie wollen, da ist es was anderes. Aber wer reden will, der findet auch einen Gesprächspartner.
Für einen Dialog mit den Anhängern der islamkritischen Bewegung sprach sich CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn aus. Politiker müssten wieder mit den tausenden Bürgern ins Gespräch kommen, die damit liefen, sagte Spahn. Auch der frühere Leipziger Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee, SPD, setzt sich für einen Dialog ein. Skeptisch gegenüber Gesprächen mit der Pegida-Bewegung ist hingegen Dietmar Bartsch, stellvertretender Fraktionschef der Linken.
Mit denen gibt es keinen Dialog. Für uns ist völlig inakzeptabel, wenn man fremdenfeindliche Äußerungen, inhumane Äußerungen tätigt. Da gibt es auch keinen Dialog.
Die Frage ist nun, ob die Pegida-Bewegung ohne Bachmann an Schwung verliert oder sich möglicherweise auflöst. Der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt erklärte, es sei Wunschdenken zu erwarten, dass sich nach dem Rücktritt Bachmanns Pegida auflösen werde. An Bachmanns Stelle werden jetzt andere treten. Stefan Bickhardt, Pfarrer in Leipzig und früher in der Bürgerrechtsbewegung der DDR aktiv, geht davon aus, dass die Pegida-Bewegung vorerst weiter sichtbar aktiv sein wird.
Ich vermute, dass sie bis zum Sommer anhalten wird. Und ich denke, dass es richtig ist und erste Zeichen sind diesbezüglich ja auch wahrzunehmen, dass es in dieser Gruppierung stärkere politische Differenzierung gibt. Damit wird sie auch etwas auseinandergehen und ansprechbarer werden.
Der Konfliktforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld rechnet damit, dass Pegida bald nicht mehr so sichtbar sein wird. Es werde ein Ermüdungseffekt eintreten, die Bewegung werde nicht mehr wachsen, aber weiter versuchen zu polarisieren und die Stimmung anzuheizen, erklärte Zick.
Aus Berlin war das Thorsten Huhn. Wie man gewaltsame Demonstrationen hat es auch gegeben mit den Hooligans in Köln im Sommer, die sich ja Hooligans gegen Salafisten nannten. Wie es gewaltbereiten Gruppierungen gehen kann, das zeigt ein Urteil heute aus Karlsruhe. Dort hat nämlich der Bundesgerichtshof bestätigt, dass Fußball-Hooligans als kriminelle Vereinigung eingestuft werden können. Warum, weiß Klaus Hempel.
Wenn Hooligans sich zusammenschließen, um sich regelmäßig mit anderen Hooligan-Gruppen zu prügeln, können sie als kriminelle Vereinigung eingestuft und bestraft werden, so der BGH. Solche Massenschlägereien seien als strafbare Körperverletzung einzustufen, auch wenn sich die Hooligans freiwillig daran beteiligen. Eine Einwilligung zur Körperverletzung sei sittenwidrig und ändere nichts an der Strafbarkeit. Damit wiesen die Karlsruher Richter die Revisionen von 5 Mitgliedern der Dresdner Gruppe Hooligans Elbflorenz weitestgehend zurück. Sie hatten sich regelmäßig mit anderen Hooligan-Gruppen zu organisierten Schlägereien verabredet. Außerdem hatten sie im Juni 2008 nach dem EM-Halbfinale Deutschland gegen die Türkei in Dresden mehrere Dönerläden überfallen und dabei 2 türkische Imbissbetreiber verletzt. Das Grundsatzurteil des BGH hat weitreichende Folgen für alle Hooligans. Denn schon die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ist strafbar und kann mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden.
Gewalt ist kein Spaß und keine Lösung. Aus Karlsruhe, Klaus Hempel. Stark hat die deutsche Handballnationalmannschaft in ihren bisherigen Spielen bei der WM in Katar aufgespielt. So stark, dass heute gegen Argentinien ein Unentschieden reichte, um das DHB-Team von Trainer Dagur Sigurdsson vorzeitig ins Achtelfinale zu bringen. Thorsten vom Wege ist für uns in Doha vor Ort und er hat eine packende Partie gesehen. So ging's aus.
Gegen Argentinier Tango tanzen, das kann nicht gut gehen, weil das Original bekanntlich immer besser ist als die Kopie. Stolperte die deutsche Mannschaft gegen die Südamerikaner in der ersten Halbzeit viel zu oft. Folgerichtig lag das Team um Kapitän Uwe Gensheimer nach 30 Minuten mit 13-14 zurück. Man hatte den Eindruck, die Konzentration, die die DHB 7 in allen Spielen zuvor an den Tag gelegt hatte, sei in der Kabine geblieben. Zum Glück müssen die Mannschaften nach 30 Minuten dort nochmal rein. Und im zweiten Abschnitt zeigten Deutschlands Handballer dann ein anderes Gesicht. Konsequenz, Aufmerksamkeit und Stabilität kehrten nach und nach zurück. Nach 45 Minuten stand es 21-19. Jetzt häuften sich bei den Gauchos die Fehler. Und in der Schlussviertelstunde blies Deutschland den Argentiniern zumindest ein bisschen den Marsch. Gewann am Ende mit 28-23, steht nun endgültig im Achtelfinale und ist praktisch Gruppensieger.
Das DHB-Team also im Achtelfinale der Handball-Weltmeisterschaft. Das war's vom Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Redaktion und Team danken fürs Zuhören und wünschen einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.